Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Meine Nacht war richtig mies. Und ich, ja, du auch. Gott segne dich.
Und auch mich, dich auch. Ja, wunderbar.
Genau. Nur die Harten kommen in den Garten. Amen. So sieht's aus. Nichts kann uns umhauen. Ja, die Erkältungen gehen so rum. Und meine Nacht war kurz. Dafür wird die Predigt länger. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Schauen wir mal. Wir haben die Predigtreihe Liebe, Ehe, Sexualität. Kein Wunder, dass der Saal heute wieder voll ist. Das ist doch ein spannendes Thema und es ist ein herausforderndes Thema. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Reden. Denkt nicht, wenn ich hier so Dinge rausknall, ja, dass ich das einfach so rausschüttel. Das nimmt mich auch ganz schön, also es packt mich, das Thema. Nicht jedes Thema, was wir als Christen bewegen in dieser Welt, hat die gleiche Brisanz. Wisst ihr, was ich meine? So manche Themen, da kannst du so drüber weggehen und sagen, okay, das ist seine Haltung. Aber wenn es so um diese ganzen Liebe, Sexualität und Ehe-Themen geht, da ist so viel Emotion dabei und auch natürlich persönliche Betroffenheit. Weil jeder hat eine Geschichte mit Liebe, Ehe und Sexualität. Jeder. Egal wie alt du bist. Ja, wenn du Kind bist daheim, dann erlebst du Ehe. Ja, und das macht was mit dir. Wenn du älter wirst, ich habe ja schon gesagt, mit 6 Jahren kann man schon verliebt sein. Ja, und dann du merkst auf einmal, das sind Emotionen, Gefühle, wo ordne ich die ein? Und das kannst du auch als 60-Jähriger empfinden, wo ordne ich das ein, was ich jetzt gerade fühle? Und wenn wir dann kommen und solche Themen adressieren, dann ist es eine Herausforderung zu hören, aber durchaus auch zu sprechen. Ja, also ich möchte einfach sagen, dass ich die Dinge, die ich sage, nicht leichtfertig sage und ich durchaus darin auch eine geistliche Herausforderung sehe. Das heißt, ihr dürft gerne in dieser ganzen Predigtreihe auch mal für mich beten. Ja, ein bisschen jetzt über Liebe wird gepredigt. Nee, in unseren Tagen darüber zu sprechen, das ist gar nicht so einfach. Man macht sich sehr schnell angreifbar und schlachtet auch so manche heilige Kuh von dem einen oder anderen. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie finde ich den richtigen Partner? Und in der Anmoderation haben wir es gehört, der Partner ist gefunden. Heute gehen wir einen Schritt weiter und widmen uns dem Thema Gottes Plan für Verliebte vor der Ehe. Also was geschieht, wenn ich jetzt die Richtige gefunden habe oder den Richtigen gefunden habe? Und auch hier gilt für diese heutige Predigt, dass auf viele Fragen gibt es in der Bibel keine definitiven Antworten, so der 10-Punkte-Plan, wie du deine Beziehung gestaltest, wenn du noch nicht verheiratet bist. Wir schauen uns grundsätzliche Prinzipien in der Heiligen Schrift an und wenden sie auf unsere Herausforderungen an. Und so machen wir das ganz, ganz häufig, weil es viele Fragestellungen, ethische Fragestellungen gibt, die damals in der Bibel nicht verhandelt wurden, weswegen du nicht einfach sagen kannst, in diesem Vers ist die Antwort für diese Frage, sondern wir müssen das Wesen Gottes, seinen Herzschlag kennen, um zu wissen, was ist wohlgefällig für ihn und was ist in Übereinstimmung mit dem, was Gott wichtig ist und was er lieb hat. Und so gehen wir auch auf dieses Thema Gottes Plan für Verliebte vor der Ehe. Immer wieder beschäftigt gerade junge Menschen oder auch Eltern manchmal, ab wann man überhaupt so eine Liebesbeziehung starten sollte. Darf ich zu jeder Zeit in so eine Liebesbeziehung gehen oder gibt es da irgendwie einen Messwert, wo ich sagen kann, ab diesem Alter kannst du in eine Partnerschaft gehen? Und alle Teenies, die jetzt zuhören, sagen, bitte Prediger, sag sofort und zeig's meinen Eltern. Und die Eltern sind schon am Klopfen hier im Herzen und denken so, Prediger, sag erst ab 30. Vor allem, wenn du Töchter hast, oder? Ja, dann denkst du, erst ab 40 darfst du in eine Partnerschaft. Man möchte bewahren, man möchte beschützen und so weiter. Und das ist alles richtig. Und als junger Mensch möchte man auf eigenen Beinen stehen. Man möchte das Leben auch erleben und herausfinden, wer bin ich und wo gehöre ich hin und wer gehört vielleicht auch zu mir. Und heute lüfte ich euch das Geheimnis, ab wann man eine Beziehung starten darf. Die Antwort ist, es kommt drauf an. Die Bibel behandelt dieses Thema nicht. Sie gibt kein Mindestalter an. Ab diesem Zeitpunkt ist jeder Mensch auf diesem Planeten reif genug, um in eine Beziehung hineinzugehen. Sowas gibt es einfach nicht, weil wir so extrem unterschiedlich sind. Und nicht jeder hat den gleichen Reifegrad zu jeder Alterszeit oder in jedem Alter. Ja, ich bin Teenie-Leiter in unserer Teenie-Gruppe und da hast du alles von bis. Ja, wir sind 13 bis 16, also die sind 13 bis 16, nicht ich. Und da kann es sein, dass jemand, der kommt mit 13 da rein und denkst so, ja, den können wir gleich weiterreichen in die Jugend. So von der inneren Reife, ja, und von der Weitsichtigkeit. Und so manche 16-Jährige, die vielleicht auf den Sprung sind zur Jugend, du bleibst noch mal 3 Jahre hier. Ich überspitze jetzt natürlich, ne, und meine Teenies dürfen das jetzt auch nicht zu ernst nehmen, was ich sage. Aber wir finden auf solche Fragestellungen kein Mindestalter. Übrigens gibt es diese gleiche Fragestellung auch in anderen Bereichen. Ab wann kann ein Mensch sich zu Jesus Christus überhaupt mündig entscheiden? In welchem Alter können wir Aufwachsende taufen? Die Taufe ist ja eine eigene Willensentscheidung. Ab welchem Alter ist das überhaupt gut? Und das fordert gerade Pastoren und Älteste in Gemeinden immer extrem heraus, weil man darauf keine definitive Antwort findet. Und deswegen müssen wir ganz genau schauen, wie ist eine Person unterwegs und was macht sie aus? Einfach nur zu sagen, ich bin verliebt, also bin ich bereit, ist definitiv nicht der einzig gültige Messwert, den du irgendwie ausmachen kannst. Einfach nur, weil du Gefühle empfindest, zu sagen, und jetzt kann ich in diese Beziehung gehen, weil ich doch Gefühle entwickle, Mama. Ja, das ist noch kein hinreichender Grund, um zu sagen, ich gehe in eine Beziehung. Aber wie gesagt, es ist unterschiedlich und dem einen würde ich vielleicht raten, noch, ich sag mal, im Teenie-Jugendalter, warte lieber. Und bei anderen kann man sagen, ich merke hier eine Reife, du kannst diesen Schritt starten. Wir müssen an dieser Stelle auf Folgendes Acht geben. Nur weil jemand noch nicht ein gewisses Alter, zum Beispiel 18 Jahre, erreicht hat, heißt es nicht, dass er nicht eine Reife auch schon mitbringen könnte. Und andersrum ist auch richtig, nur weil du schon älter bist als 18, heißt es nicht, dass du automatisch reif bist für eine Beziehung. Es gibt so manche 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige, 60-Jährige, die sind immer noch nicht bereit für eine Beziehung. Und darüber reden wir auch zu wenig. Nur weil jemand erwachsen ist, gehen wir davon aus, diese Person ist bereit für eine Liebesbeziehung, für eine Partnerschaft. Ja, ist das wirklich so? Wenn ich mir einige Erwachsene anschaue, wie sie mit dem anderen Geschlecht umgehen, wie sie innerlich, geistlich, seelisch unreif sind, hey, lass es lieber sein, du machst dir selber keinen Gefallen und deiner Partnerin oder deinem Partner auch nicht. Also Alter an sich ist noch überhaupt kein Wert, leider Gottes. Wir sollten davon ausgehen, dass das Alter eine gewisse Weisheit und Weitsicht auch mit sich bringt, aber das ist nicht immer der Fall. So einige sind erwachsen und springen trotzdem von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung. Und vielleicht wäre da mal ein Fullstop nötig, zu sagen, so jetzt erstmal Schluss hier. Erstmal Pause. Hast du dich genug selber mit dir auseinandergesetzt? Wir hatten das letztes Mal das Thema, wie finde ich den richtigen Partner? Bist du überhaupt selber schon richtig? Also Teenies und Erwachsene müssen sich fragen, bin ich charakterlich reif, geistlich gefestigt und im Umgang mit dem anderen Geschlecht weitsichtig? Das muss sich jeder fragen, egal wie alt man ist. Und so mancher Verheirateter ist das bis heute auch noch nicht. Ja, also ich erwähne das ja manchmal, dass ich viele Nachrichten so unter der Woche bekomme, auch von wildfremden Menschen. Ihr glaubt gar nicht, in welchen unreifen Ehen sich Menschen befinden und mir schreiben in ihrer Not. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Da hätte man lieber gesagt, wartet nochmal 10 Jahre. Bis ihr reift, um auch dem anderen zu dienen, um den anderen zu lieben, so wie Christus sich Liebe vorgestellt hat, so wie er es auch vorgemacht hat. Christus, unser Bräutigam, der seine Braut, die Gemeinde, liebt, sich hingibt für seine Braut. In jungen Jahren, und das ist natürlich ein Thema, was häufig oder alle jungen Menschen irgendwie auch beschäftigt, ab wann kann ich in eine Beziehung reingehen? In jungen Jahren müssen wir in Erwägung ziehen, dass man selber oder auch der Partner, den ich mir anlache, beide sind in vielen Umbrüchen. Ja, das möchte man nicht hören, wenn man jung ist, ja, aber es ist Fakt. Ganz vieles ist in Entwicklung und ganz vieles ist auch noch nicht klar, nicht gefestigt. So sitzt du vielleicht einem Trend auf, weil du zu viel TikTok konsumiert hast oder Instagram, und nach einem halben Jahr wendest du dich wieder von irgendetwas ab und dann ist der nächste Spleen, der nächste Trend da, und was gestern hochheilig war, ist auf einmal übermorgen völlig egal, und so ist man noch wankelmütig, ja, man ist in seiner Persönlichkeit noch nicht gefestigt, und das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Wir dürfen Teenies, die aufwachsen, hierin auch keinen Vorwurf machen. Sie sind ja auch noch nicht fertig, ja. Sie sind in der Entwicklung und sie müssen auch herausfinden, wie stehe ich zu dem? Das Ding ist ja, wenn Kinder aufwachsen, dann haben sie, wenn sie noch kleinere Kinder sind, ist alles richtig, was Mama und Papa sagen. Und Eltern beten, dass das auch bis zum 30 und 40 Jahren auch so bleibt. Aber es fängt schon relativ früh an, dass sie in Frage stellen, was Mama und Papa da sagen. Ist doch wirklich richtig. Wir fühlen uns dann angegriffen, wenn das passiert. Aber es ist ein guter Moment eigentlich. Weil wenn sie erwachsen werden sollen, müssen sie ja auch in die Prüfung gehen. Also sie müssen zwangsläufig hinterfragen, das, was du sagst, das, was du predigst, ist das auch wirklich Wahrheit? Ja, also deswegen, wir als Eltern brauchen da auch eine Geduld, auch eine Bereitschaft, unsere Kinder zu begleiten in ihrer Wankelmütigkeit, denn du und ich waren ganz genauso. Und mussten uns durchnavigieren. Und niemand sitzt hier, der 100% das weiter fortsetzt, was seine Eltern gemacht haben. Niemand. Jeder kann von uns sagen, ja, meine Eltern haben mich geliebt und haben so das Beste gegeben. Einige auch nicht. Ja, Gott sei es geklagt. Aber der das sagen kann. Und dennoch sehe ich schon ein paar Schattenseiten auch bei meiner Mama oder bei meinem Vater, die ich von Herzen lieb habe oder lieb hatte. Und dennoch gibt's dort Dinge, die ich für mich anders entscheide, oder? Jeder sitzt hier mit diesem Entschluss, ich möchte gewisse Dinge anders machen. Und das ist auch ganz natürlich. Und das sollten wir unseren aufwachsenden Kindern und Teenies und Jugendlichen auch zugestehen. Allerdings muss man natürlich, wenn man sich die Frage stellt, bin ich bereit für eine Beziehung, sich auch fragen, bin ich durch diese heftigen Umbrüche, bin ich da auch hinreichend schon irgendwie durch? Habe ich diese Festigkeit in mir? Kann ich wirklich sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich weiß auch, was ich nicht will? Oder wenn ich mich ehrlich mache, bin ich doch sehr davon geprägt, was sagen die Medien, was sagen meine Freunde, was sagt meine Clique, und bin ich noch sehr stark im Wandel? Wenn du sehr stark im Wandel bist, dann lass gut sein. Das Ding ist, Liebe für einen anderen Menschen ist etwas sehr Kostbares. Du kannst nichts Tieferes geben als das. Und man sollte aufpassen, wie man mit dieser Ware umgeht. Und dass man sie nicht einfach so über die Jahre einfach verschleudert. Mit den besten Vorsätzen, ja. Ist ja niemand, der sagt, ich möchte eine gescheiterte Beziehung nach der nächsten. Ist ja niemand so doof, der sowas sagt. Sondern immer mit den besten Motiven. Ich möchte, dass das hält. Aber einige haben noch nicht die innere Festigkeit. Dann lass das noch bei dir, bevor du weitergibst. Selbst Paulus sagte in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Und daran ist auch nichts falsch. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Also Paulus erkennt an, wir sind in einem Wachstumsprozess. Es gibt Verhaltensweisen, kindliche Denkmuster, die müssen wir identifizieren, entlarven und sie dann auch überwinden, indem wir erwachsen werden. Es ist gut, reif und erwachsen zu werden und kindliches Verhalten, kindliche Denkmuster abzulegen. Damit haben auch Erwachsene noch manchmal ganz schön lange zu tun. Aber er merkt, es gibt hier einen Prozess, wenn wir wachsen. Und wenn du jung bist und dir diese Frage stellst oder Kinder hast, die sich gerade diese Frage stellen, schaut da drauf. Gibt es hier eine Entwicklung? Bist du noch im Werden oder hast du eine gewisse Festigkeit? Die Frage, ob die Zeit schon reif ist, ist darum sehr individuell. Ich kann dir hier kein Alter sagen, was ich empfehlen würde oder nicht. Und die Frage, ist es schon soweit, fällt meistens nicht in die Kategorie richtig oder falsch. So auch aufpassen, wenn wir mit anderen Eltern so Umgang haben, die eine andere Entscheidung hier treffen, dass wir dann nicht mit der Keule kommen und sagen, das ist falsch, was du machst. Dein Kind ist 29 und hat schon einen Partner, das geht gar nicht. Schwierig, du steckst nicht in ihren Schuhen, du kennst nicht diese Beziehung, du weißt nicht, was dort passiert. Könnt drüber reden, beratschlagen, reflektieren, aber mit richtig und falsch zu hantieren an dieser speziellen Frage ist schwierig, weil wir vom Wort Gottes keinen messbaren richtig oder falsch, oder wir haben keine richtig oder falsch Hinweise in der Bibel für diese Frage. Vielmehr stellt sich die Frage, nicht ist es richtig oder falsch, sondern ist es klug, ist es weise und ist es förderlich. Es ist förderlich. Manche Eltern beobachten bei ihren Kindern, wenn sie in Beziehungen gehen, dass eine positive Persönlichkeitsentwicklung bei dem Kind auf einmal gestört wird aufgrund des Partners, weil er natürlich einen großen Einfluss hat auf die Gefühlswelt, ist klar, logisch. Und dieser Einfluss, der macht diese Persönlichkeitsentwicklung, die eigentlich gesund und schön war, irgendwie kaputt. Man merkt so, hey, das ist so wie so ein Bremsklotz, der rangelegt wurde, wenn nicht sogar, dass der Lenker ganz umgerissen wurde. Dann muss man schauen, ist es wirklich für diese Persönlichkeitsentwicklung förderlich? Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht wenige Christen gibt, die auch im Erwachsenenalter tatsächlich über sich sagen, und das halte ich für sehr, sehr löblich, habe da großen Respekt vor, die selber über sich sagen, ich bin gerade in einer Phase, wo ich von einer Beziehung absehe. Nicht, weil es falsch wäre, sondern ich möchte es für diesen Augenblick nicht. Sie sind ehrlich genug zu sich selbst, um festzustellen, dass der Umgang mit dem anderen Geschlecht zum gegenwärtigen Zeitraum zwar erlaubt und legitim ist, aber jetzt gerade nicht klug ist. Ich habe schon einige junge Erwachsene erlebt, die gesagt haben, ich könnte. Ich habe auch Angebote, möchte ich mal so sagen, aber ich sehe jetzt davon ab. Ich merke, ich bin in einer Phase, wo ich mich neu orientieren muss. Und das finde ich eine sehr, sehr gesunde Einstellung, wenn jemand diesen Mut hat, in den heutigen Tagen so zu sprechen und so zu handeln. Und das Gleiche kann natürlich auch für heranwachsende Teenies, Jugendliche gelten, dass sie zu der Überzeugung vielleicht kommen, ich sollte hier noch warten. Es ist nicht klug, es ist nicht förderlich für mich, jetzt schon in eine so innige Beziehung zu gehen. Teenies stellen in diesem Zusammenhang oft die Frage, dürfen meine Eltern eigentlich eine Beziehung verbieten? Dürfen meine Eltern mir eine Beziehung verbieten? Natürlich dürfen sie. Einmal kurz sacken lassen. Einige Eltern. Oh, ja, hallo. Natürlich dürfen Eltern so eine innige, intime Beziehung verbieten. Und wenn dich das schockiert, dann reden wir wieder, wenn du selbst die Verantwortung für Kinder trägst. Wenn man selber diese Verantwortung nicht trägt, dann denkt man, was denken die sich eigentlich? Was glauben sie eigentlich, wer sie sind? Ja? Sie sind die Person, die die Verantwortung für dein Leben tragen, dass es nicht vor die Hunde geht. Und ob die Gründe jetzt richtig oder falsch sind, ja, aber Eltern haben eine Autorität in ihren Häusern. Sie haben das Recht, Dinge zu verbieten. Meine Eltern haben mir, als ich Teenie war, oder angehender Teenie, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber da war so ein Mädel im Nachbardorf und die wollte was von mir und wollte mit mir zusammen sein und ich fand das auch irgendwie ganz spannend und interessant. Aber die haben es mir dann verboten. Ey, eiskalt, hat meine Mama gesagt, darfst du nicht. Ich will aber. Wird schon nichts passieren. Nein, darfst du nicht. Ey, das war nicht witzig. Ich weiß nicht, ob sie gelacht hat. Ich habe nicht gelacht. Ich war dagegen. Ich fand das nicht gut. Ich bin meiner Mutter heutzutage sehr, sehr dankbar, dass sie mir das verboten hat. Weil sie hat das gesehen, sie hat mich gesehen, sie hat diese Person gesehen und sie hat gesagt, Junge, das möchte ich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht. das sollst du nicht. Hat sich im Sande verlaufen. Einige Zeit später, einige Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeiträume sind, habe ich meine Frau Miriam, wir sind zusammen aufgewachsen, wir kennen uns schon von Kleinkindphase an. Einige Jahre später haben meine Eltern mir das erlaubt. Ich war 14. Oh, das, wir hören jetzt die Teenies und sagen, zu Hause, Mama, Papa, hast du gehört? Der Pastor sogar, ja? Jesus, Pastor und dann der Rest. So. Wenn man für sich selber was argumentieren möchte, dann ist auf einmal der Pastor so eine Autorität im Leben, ja? Meine Eltern haben das gesehen, haben meine Miriam gesehen. Sie kannten ihre Eltern, sie kannten die Verhältnisse, sie wussten, sie ist in einem gläubigen Haus, sie teilen die gleichen Werte, sie ist ein schönes und ein ordentliches Mädchen und bringt vielleicht auch unseren Waldemar etwas zur Ruhe. Und das ist auch so. Und haben diese Beziehung erlaubt. Vorher nein. Jetzt schon. Und in dieser Zeit ist auch etwas in mir passiert. Ich habe in diesem Zeitraum, ich habe mich taufen lassen, habe eine ganz, ganz deutliche, klare Hinwendung zu Jesus nochmal neu erlebt. Ich will Jesus folgen, koste was es wolle. Habe den Herrn gesucht in dieser Frage nach der Partnerwahl und habe zu Miriam in unserem ersten, ich glaube, einer der ersten Treffen habe ich hier gesagt, also wir müssen gleich am Anfang festhalten, wenn wir miteinander nicht heiraten, dann hat das hier überhaupt gar keinen Sinn. 14. Geht jetzt gar nicht so darum hier, 14. Der Herr hat mir etwas aufs Herz gegeben. Ich will mich nicht verschwenden und ich will auch nichts verschenken. Ich möchte eine Partnerin an meiner Seite, die den gleichen Fokus hat. Und Eltern dürfen hier eine Rolle spielen, solange die Kinder noch in einer starken Abhängigkeit zu ihren Eltern leben. Kolosser 3, Vers 20 bis 21 heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Wenn du Kind bist, ich weiß, es gibt Struggles, es gibt harte Kämpfe mit den Eltern, aber Gehorsam ist etwas, den Eltern gegenüber, ist etwas, was Jesus liebt. Das ist auch ein Abbild dafür, also wenn du mich hörst und wenn du noch jung bist und in diesen Kämpfen steckst, wie wir mit unseren Eltern umgehen, ist auch ein Stück weit ein Abbild davon, wie wir mit unserem Vater im Himmel umgehen. Wenn du in einer permanenten, rebellischen Geisteshaltung gegen deine Eltern agierst, also ich rede nicht um Streit oder Auseinandersetzung, das hat jeder, das ist auch alles normal, aber ich meine so richtig Rebellion, alles ist schlecht, alles falsch und wenn sie nur was sagen, suche ich immer das Gegenteil. Ich glaube, wenn du so ein Verhalten an den Tag legst, wirst du nicht in der Lage sein, dem Vater im Himmel in einer guten Art und Weise dich einzuordnen in seine Führung und auch seine Weisung zu befolgen oder als gut zu achten für dein Leben. Unser Elternhaus ist auch ein gewisses Trainingsfeld. Aber dieser Vers geht weiter. Es heißt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. Und jetzt hier auch der Output, warum sollt ihr sie nicht reizen, damit sie nicht mutlos werden? Und das ist mindestens genauso wichtig und ich würde sagen sogar noch wichtiger als der Appell an die Kinder. Weil die Erwachsenen, insbesondere die Väter, haben eine Rolle, haben eine Verantwortung, sind Vorsteher in ihrem Haus, müssen Vorbilder sein. Im christlichen Lebensstil. Deine Kinder sollen von dir lernen, sollen von uns lernen, von uns Vätern. Hey, und das ist für mich nicht immer einfach. Ich lerne in diesen Jahren eine ganze Menge. Hätte ich nicht gedacht. Aber mit Kindern, hey, da erfindest du dich nochmal selbst und brauchst viel Heiligung. Ich brauche wahrscheinlich so viel Heiligung in meinem Leben wie noch nie. Das ist so krass. Und mich ermahnt das Wort, reizt deine Kinder nicht. Und wir können eine Art und Weise, einen Führungsstil an den Tag legen, der unsere Kinder mutlos werden lässt. Ich finde interessant, dass dieses Wort gebraucht wird. Mutlos werden. könnte hier irgendwie was heftig, aber es ist nur mutlos.
Ja, aber aus dieser Mutlosigkeit kann dann so viel Negativität erwachsen. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie die Bosse durchregieren.
Ja, ich habe ja von Autorität und ja, man darf auch Dinge verbieten. Aber es ist immer die Frage auch, mit welcher Haltung machst du das?
Meine Mutter hat mir damals was verboten. Aber ich bin dadurch nicht mutlos geworden. Du kannst Leitplanken setzen auf eine gute Art und Weise oder auf eine Art und Weise, die die ganze Zeit eigentlich schon zur Folge hat, wenn du so reagierst, wird Rebellion die Antwort sein auf deinen Input. Versteht ihr, was ich meine? So sagt meine Frau, wenn du schon so anfängst zu sprechen mit den Kindern, wird auch genau das zurückkommen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, probier es mal anders. Sie hat wieder recht gehabt. Manchmal bestimmen auch wir, was rauskommt, in dem, was reingelegt wird. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir mit unseren Kindern umgehen, wenn wir sie darin bestärken wollen, auch uns zu folgen, wie wir das tun, dass sie nicht mutlos werden, auch bei dieser entscheidenden Frage, wann ist es recht, in eine Beziehung zu starten. Und damit möchte ich nicht sagen, falls du das jetzt hörst und denkst, ja, wenn du wüsstest, was meine Eltern entschieden haben und jetzt hier rumpalaverst, ich sage nicht, dass die Entscheidungen der Eltern immer richtig sind. Es kann sein, dass wir Eltern uns auch in diesen Fragen vertun. Und diese Demut brauchen wir auch. Eltern haben eine Verantwortung. Und Eltern müssen diese Verantwortung, sie müssen das ausfüllen. Aber nicht jede Entscheidung von Eltern ist auch richtig. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Christen, als christliche Eltern, miteinander unsere Erziehung auch reflektieren. Und das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste überhaupt. Du kannst mir in ganz vielen Dingen sagen, Waldemar, das tust du nicht recht, da sprichst du falsch, hier handelst du falsch. Aber wenn du Eltern sagst, dass sie irgendwie komisch erziehen, da wird irgendwas aktiviert in uns. Wir sagen, komm mir nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders, aber ich merke, so über Erziehungsfragen mit anderen zu sprechen, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Eben gerade noch die innigste Gemeinschaft gehabt im Heiligen Geist. Jesus gemeinsam gepriesen. Wir sind ein Herz und eine Seele. Lass mich über Erziehung reden. Wollen wir kämpfen? Aber wir brauchen das. Hier und da gab es mal den Mut von Brüdern, mir was zu sagen. Da dachte ich, traut sich ja was. Ja, das war richtig gut. Wisst ihr, warum das so gut war? Wisst ihr vor allem, wer das gut fand? Meine Frau. Weil der Bruder genau das Gleiche gesagt hat, wie meine Frau mir schon 10.000 Mal gesagt hat. Auf einmal komme ich nach Hause, hey, der hat mir das gespiegelt. Und ich glaube, ich sollte das ändern. Jesus lebt. Wir sind manchmal taub für das, was unser Ehepartner die ganze Zeit uns sagt. Ich zuallererst. Und dann brauchen wir manchmal, hey, weil mal, chill mal mehr. Hey, warum denn? Chill mal ein bisschen. Okay. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also Eltern dürfen intervenieren, aber lasst uns darauf Acht geben, wie wir das machen, wie wir mit unseren Kindern auch umgehen. Und wir können voneinander lernen, wie wir mit unseren Kindern umgehen können und wie wir auch nicht mit unseren Kindern umgehen sollten. Mach die Kindererziehung, das ist eigentlich jetzt ein ganz anderes Thema, ne? Mach die Kindererziehung aber nicht zu deiner heiligen Kuh. Denn du bist Sünder, so wie ich auch. Und wir machen viele Fehler in der Erziehung. Wir alle machen viele Fehler in der Erziehung. Und wir brauchen den Rat von anderen. Wir brauchen die Offenheit. Lasst uns miteinander sprechen, dass wir mit unseren Kindern auf eine Art und Weise umgehen, dass sie nicht mutlos werden. Die Frage, ob die Zeit schon reif ist, um in eine Beziehung zu starten, ist sehr individuell und fällt nicht oder meistens nicht in die Kategorie richtig oder falsch. Meistens. Manchmal gibt es Szenarien, wo es aus meiner Sicht biblisch
geboten ist, nicht in eine Beziehung zu gehen. Und dieses Szenario möchte ich gerne euch zeigen, weil ich in der Vergangenheit vermehrt mit dieser Situation konfrontiert wurde. Dass eine Person, die verheiratet ist, aber sich in dem Scheidungsprozess befindet, im Scheidungsprozess, noch nicht geschieden, sondern getrennt lebend, mit der Aussicht auf die Scheidung, aber halt immer noch verheiratet, dass innerhalb dieses Zeitraums, dieses Scheidungsprozesses, überlegt wird, in eine Liebesbeziehung schon zu gehen. Nicht zu heiraten, sondern schon mal, man hat jemanden kennengelernt innerhalb dieses Trennungsjahres zum Beispiel und fängt schon an, hier miteinander eine Liebesbeziehung zu beginnen und auch schon zu überlegen, wie kann unsere Zukunft vielleicht aussehen, wenn die Scheidung durch ist. Jetzt ist es so, dass die Bibel durchaus Gründe nennt, wann eine Scheidung legitim ist und auch zur Wiederheirat berechtigt. Solche Situationen gibt es. Aber wer ungeschieden in Trennung lebt, ist für eine Liebesbeziehung tabu. Das müssen wir ganz strikt festhalten. Wenn du noch nicht geschieden bist, dann gibt es keine Freiheit, in eine Liebesbeziehung zu gehen oder jemand anders, dass er auf dich zugeht und in eine romantische Beziehung mit dir startet und schon Pläne macht für eure gegenseitige Zukunft. Warum? Wer nicht geschieden ist, ist was? Verheiratet. Sacken lassen. Wer nicht geschieden ist, auch getrennt lebend und der Scheidungsprozess ist noch nicht durch, ist verheiratet. Verhalte dich so wie eine verheiratete Person. Und wenn du jemanden anlachst, der in diesem Zustand ist, behandle ihn oder sie wie eine verheiratete Person. Und du weißt, verheiratete Personen sind auf dem Markt nicht verfügbar. Ich halte Abstand und werde nicht vor der Zeit anfangen zu intervenieren und miteinander in eine romantische Beziehung einsteigen. Denn solange die Scheidung noch nicht vollzogen ist, besteht die Möglichkeit auf Wiederherstellung. Und das sollte immer unser sehnlichster Wunsch sein, dass eine Beziehung sich wiederherstellt. Es gibt Gründe, wo das nicht möglich ist. Und das ist dann auch legitim. Jesus spricht darüber, Paulus spricht darüber. Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt mal nochmal darüber reden. Aber wenn du dich noch in diesem Zustand befindest, dass du verheiratet bist und getrennt, aber noch nicht geschieden, dann ist eine Liebelei überhaupt keine Option. Ich möchte ein Wort von Jesus lesen aus Matthäus 5, Vers 28, wo es heißt: Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das ist ein wichtiges Wort. Wenn du in Trennung bist und die Scheidung verzögert sich und du bist verheiratet und beginnst aber schon eine romantische Beziehung mit jemand anderem und begehrst diese Person in deinem Herzen, dann wird aus dir ein Täter. Vielleicht bist du Opfer in deiner Ehe und gehst raus aus dieser Ehe, legitim aus dieser Gemeinschaft. Aber wenn du noch verheiratet bist und in eine neue Beziehung hineingehst und diese Begierde in dir wachsen lässt, dann begehst du in deinem Herzen Ehebruch. Das sind nicht meine Worte, ist das, was Jesus sagt. Wenn es nicht deine Frau ist, dann darfst du sie nicht begehren. Wenn du noch verheiratet bist und im Trennungsprozess, dann warte diese Zeit ab und agier nicht vor der Zeit. Wenn du Liebesgefühle entwickelst und bereits eine entsprechende Nähe pflegst, die eigentlich nur unverheiratete, verliebte Paare pflegen, hast du eine rote Linie überschritten. Und du musst davon umkehren und Gott um Vergebung bitten. Es ist eine verheiratete Person, mit der ich hier gerade Umgang pflege und auf eine Art und Weise, was nur verliebte Paare tun. Was sollst du tun? Matthäus 5, Vers 29, Jesus redet weiter: Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wir reden hier wirklich um heilige Dinge.
Wir reden hier nicht über ein bisschen Liebe. Wir reden hier über heilige Dinge, die Gott eingesetzt hat. Wir sollen sie respektieren. Das bedeutet, wenn du gerade im Kampf bist, oh, ich bin so enttäuscht von meiner Beziehung. Hey, ich fühle dich, versteh's. Und der hat so übel mit mir, ist so übel mit mir umgegangen und ich gehe jetzt hier raus und ich habe Gottes Wort auf meiner Seite. Hey, ich bin mit dir, ich verstehe dich. Aber solange du verheiratet bist, gibt es keine Freiheit, schon Dinge in deinem Herzen aufkommen zu lassen, die nicht gut sind für dich und die dir noch nicht gelten. Lass Gott den Zeitplan bestimmen. Wir denken, wir müssen manchmal selber das Zepter in die Hand nehmen und Fakten schaffen. Das ist nie ein guter Weg. Jesus hat dir Prinzipien gegeben. Und diese Prinzipien legen einen Zeitplan vor, wenn du dich in diesem Prozess befindest. Gott sei es geklagt. Aber geh nicht den Schritt, übertritt nicht diese Linie, sondern halt ein, halt ab, Stand, mehr als Corona-Abstand, wenn es sein muss, trennt euch für diesen Zeitraum, betet, dass wenn Gott keine Wiederherstellung gibt für diese Beziehung und ihr wieder zueinander kommen solltet, dass Gott dann die Dinge klärt und führt. Aber nicht vorher. Lass uns miteinander weitergehen. Ich möchte gerne jetzt einen Schritt weitergehen. Wie sieht es aus? Und darauf warten wahrscheinlich die allermeisten. Wie sieht es aus, wenn ich innerhalb so einer Beziehung schon drin bin? Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, es ist alles safe, der ist nicht verheiratet und so weiter. Wir sind jetzt ein Paar. Wie führe ich eine Beziehung vor der Ehe? Und die Bibel gibt hier nur wenige Ratschläge, weil es romantische Beziehungen nicht in der Weise gab, wie wir sie heutzutage pflegen. Also sowas ist einfach nicht existent, dass man über Jahre mit jemandem zusammen ist, aber nicht verheiratet. Das ist einfach in der damaligen Zeit nicht so gewesen. Und unser Umstand ist wirklich sowas von anders als zu der damaligen Zeit, was wir zum Beispiel im Neuen Testament lesen. Und dem muss man einfach Rechnung tragen, dass wir da sehr wenige Anhaltspunkte haben. Eine Sache, die ich gerne weitergeben möchte, ist, die mir wichtig ist in dem Rahmen. Deine Beziehung sollte von Anfang an mit der Blickrichtung auf Heirat und Ehe geführt werden. Das, was ich mit 14, ne, vor 22 Jahren, schon zu meiner Miriam gesagt habe, das ist das Ziel. Das ist die Perspektive. Wir testen jetzt nicht irgendwas nur aus, sondern wenn wir ein Paar werden, dann ist die Ehe die Perspektive und das Ziel, worauf wir zulaufen. Das bedeutet nicht, dass man so schnell wie möglich heiraten muss. Es gibt einige Kreise, in denen gesagt ist, wenn ihr merkt, so, da entsteht was, dann sofort heiraten. Ihr dürft keine Kennenlernphase haben. Und ja, da macht man sich dann irgendwas vor, man trifft sich dann im Geheimen und niemand bekommt es mit, aber alle wissen es dann doch und das ist eigentlich pure Heuchelei, ja. Langjährige Kennenlernphasen sind in der Bibel nicht verboten. Sie werden uns auch nicht beschrieben. Da haben wir eine Freiheit. Nicht alles ist nützlich. Wir müssen schauen, wie kann ich diese Zeit gestalten? In jedem Fall, die Liebesbeziehung dient nicht dazu, sich einfach auszuprobieren, sondern sich auf die Ehe vorzubereiten. Dafür ist diese Zeit da. Wenn du ein Gegenüber hast, was diese Perspektive nicht hat, ist die Zeit nicht reif. Diese Phase des Kennenlernens ist dafür da, um sich auf die Ehe vorzubereiten. Wie komme ich zu dieser Aussage? Wenn Gefühle zwischen Mann und Frau entstehen, dann betreffen sie jede Ebene unserer Existenz. Es ist nicht einfach nur eine Kopfsache, wo du sagst, oh, das ist ein gutes Match, das passt ganz. Jetzt knistere ich hier. Mache ich was falsch? Nee, ne? Es ist nicht einfach nur eine Kopfsache, so, das passt, das ist ein gutes Match und wir beide ergänzen uns und das war's. Sondern du bist betroffen von dieser Person. Diese Person hat eine Anziehungskraft auf dich, die emotional stattfindet und auch ein körperliches Begehren in dir aufkommen lässt. Und diese Sehnsucht, wenn du das merkst, dass ich ein körperliches Begehren für eine Person habe, diese Sehnsucht allein gibt schon die Zielrichtung vor. Also wenn du körperliches Begehren verspürst für deinen Partner, dann ist daran nichts Falsches. Ja, das ist ein Motivator, ein Motor, ein innerer Motor, auch auf das andere Geschlecht zuzugehen und miteinander sich auch zu vereinigen. Die Frage ist nur, wo geschieht das? Die sexuelle Vereinigung hat einen Rahmen, hat einen Platz, hat die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist der Rahmen. Also wenn du eine Liebesbeziehung startest und du merkst, emotional begehrst du diese Person, aber auch körperlich begehrst du diese Person, dann zeigt es dir schon das Ziel an. Das ist okay, dass du so empfindest. Gott hat dich so gemacht, dass du so empfindest, dass Mann und Frau zusammenkommen. Aber wenn du dieses Empfinden in dir hast, dann weißt du, von Gott her ist der Plan Ehe. Dieses Begehren muss dort hineinmünden. Aber wenn du eine Beziehung führst, wo dieses Begehren wach wird, aber die Ehe ist überhaupt nicht das Ziel innerhalb dieser Beziehung, dann ist diese Beziehung eine falsche Beziehung. Zumindest hat sie jetzt noch nicht den Zeitpunkt erreicht, wo ihr miteinander interagieren könnt. 1. Korinther 7, Vers 9 gibt mir diesen Hinweis, dass wenn Mann und Frau sich kennenlernen, die Ehe im Fokus stehen soll. Zeiträume, darüber spricht die Bibel nicht. Aber das ist der Fokus. Die Beziehung bereitet mich vor auf die Ehe. 1. Korinther 7, Vers 9 heißt es, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ich liebe diesen Vers. Es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, ich finde es einfach großartig, weil die Bibel viel natürlicher über die Dinge spricht, als wir Christen miteinander darüber reden. Oh, das ist alles so prickelnd und so. Ja, Paulus weiß, hey, das ist ein Feuer. Aber es ist schon die Frage, wo ich diesen Brand anzünde, ne? Ob ich einfach das Streichholz in den Wald werfe und oder ob ich ein schickes Lagerfeuer habe und wo es kontrolliert ist. Ja, gibt's auch einen Rahmen, der abgesteckt ist. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem verstorbenen Theologen, John Murray. Das ist an einigen Stellen vielleicht ein bisschen hakelig, deswegen habe ich es euch hier an der Wand dargestellt, wo ihr mitlesen könnt. Und er sagt, denke ich, sehr wichtige Dinge zu dieser Fragestellung. Sexuelle Begierde ist nicht falsch. Also das ist schon etwas, was einige evangelikale Christen wirklich erstmal schlucken müssen. Mir schreiben wirklich Menschen und sagen, ich bin geprägt über Jahrzehnte in meiner Gemeinde, Sex ist schmutzig. Jetzt sind sie in einer Ehe und die Sexualität ist eine Katastrophe, weil das ja was Schmutziges ist. Woher hat man das? Ich weiß nicht, welche Bibel man lesen muss, um auf diese Idee zu kommen. Sexuelle Begierde ist nicht falsch. Und Jesus sagt das auch nicht. Das sexuelle Verlangen zu verunglimpfen bedeutet, die Integrität des Schöpfers und seiner Schöpfung in Frage zu stellen. Gott hat uns so gemacht. Überraschung, Gott hat sich Sexualität ausgedacht. Warum und wieso und weshalb, kannst du gerne ihn später mal fragen. Außerdem ist es nicht falsch, sexuelles Verlangen und sexuelle Triebe auf die von Gott vorgesehene Weise zu befriedigen. In der Tat ist die sexuelle Sehnsucht einer der Gründe, die Männer und Frauen dazu veranlassen, zu heiraten. Du merkst das? Okay, Beziehung ist genau dafür da, dich vorzubereiten auf die Ehe. Die Heilige Schrift erkennt die Berechtigung dieses Wunsches voll und ganz an und empfiehlt die Ehe als ehrenvolles und notwendiges Mittel zur Auslebung des Geschlechtsverkehrs. Es ist nicht falsch, den Geschlechtsverkehr mit der Person zu begehren, die als Ehepartner in Frage kommt, wenn der Ehebund mit ihr oder ihm geschlossen worden ist. Aber das Verlangen nach dem Geschlechtsverkehr außerhalb des göttlich eingesetzten und streng bewachten Heiligtums, das Gott allein dem Mann und seiner Frau vorbehalten hat, ist falsch. So einfach. Übrigens, das wäre jetzt, wenn das jetzt durch die Medien geht, ist das schon Hetze und Hassrede, ja? Machen wir uns nichts vor, wir sind in einer völlig verrückten Zeit. Aber das ist biblische Überzeugung. Mann und Frau zusammen ist gut, hast Begehren, jawohl,
in der Ehe. Ist das dein Ziel? Okay, dann ist das ja ein guter Rahmen, wo man miteinander sich kennenlernt, sich auf die Ehe vorbereitet und dann in der Ehe dieses Begehren zueinander entfacht. Also wenn Verliebtheit körperliches Begehren nach sich zieht, und das ist in aller Regel so, ist es folgerichtig, dass die Beziehung bereits zu Beginn die Ehe zum Ziel definiert. Ansonsten wächst du Begierde in dir, ohne ein entsprechendes Ziel zu definieren. Und wenn du kein Ziel hast, dann verläufst du dich schnell. Das bedeutet für uns Christen, bloß knutschen und chillen ist keine Perspektive für Christen, die eine Beziehung eingehen. Das ist aber so, ich sag mal, landläufig so. Warum seid ihr zusammen? Naja, wir wollen uns halt lieben. Wir knutschen und chillen. Sagt wahrscheinlich kein Teenie so, aber ja, du, ich habe meine Teenies da, ja. Wie die reden, da kommst du nicht mit, ja. Und manchmal denke ich, ist doch gar nicht so lange her, dass ich mal Teenie war. Und dann reden die so und dann denke ich, doch, es ist schon sehr lange her, dass ich mal Teenie war. Also verliebte Paare sollen ihre Beziehung so gestalten, dass sie sich auf eine gemeinsame Zukunft vorbereiten. Es braucht also, wenn du dich in dieser Situation befindest, einen intensiven Austausch über die Ziele, Wünsche und Vorstellungen. Das ist A und O in der vorehelichen Liebesbeziehung. Eure Partnerschaft soll dazu beitragen, dass ihr in der anderen Person den größten Schleifstein für eure Person entdeckt. Diese Person hat Einfluss auf dich für dein ganzes Leben. Und in dieser Liebesbeziehung kann das schon kultiviert werden, bis du die Person, die mich auch schleift und die ich auch schleifen kann, dass wir einander ermutigen, stärken, korrigieren und auch ermahnen. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das ist so ein schöner maskuliner Satz. Bei ganz vielen Männergruppen ist das immer der Satz, der immer ganz oben drauf steht. Ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Es geht natürlich für jede Beziehung, ja. Dort, wo man zusammenkommt, da reibt man sich aneinander. Und ich meine jetzt nicht körperlich, ja, sondern auch emotional, ja, auch seelisch, auch mit deinen Gefühlen. Und man redet miteinander. Und man sollte miteinander abstecken. Wie stellst du dir Leben vor? Wie stelle ich es mir vor? Das sollte ein Löwenanteil sein in einer vorehelichen Beziehung, dass man miteinander an der Beziehung arbeitet. Beziehung ist nämlich Arbeit. Wer nicht an Beziehung arbeitet, wird feststellen, dass die Beziehung den Bach untergeht. Wir müssen kontinuierlich an Beziehung arbeiten. Einige stupsen schon den Ehepartner. Hast du gehört? Eheseminar das nächste. Wir müssen an unseren Beziehungen arbeiten und in einer vorehelichen Beziehung kannst du an deiner Beziehung arbeiten und miteinander schon auf dem Weg sein. Wer sich nicht die Zeit nimmt für dieses Arbeiten, der wird verpassen, herauszufinden, ob meine Partnerin oder mein Partner auch die demütige Bereitschaft hat, sich ergänzen und korrigieren zu lassen. Es braucht diese Kennenlernphase, wo wir miteinander herausfinden, bist du so demütig genug, um dich auch zu verändern? Und auch ich natürlich selber auch, weil wir einander auch korrigieren. Weil wenn ich das nicht tue in dieser Beziehung, dann werde ich später den Preis dafür bezahlen. In Sprüche 21, Vers 9 sagt der weise Salomo seinen Söhnen, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische, also streitlustige Frau und ein gemeinsames Haus. Das ist das, was er seinen Söhnen sagt. Und das ist ihm so wichtig, dass er genau den gleichen Satz nochmal in Sprüche 25, Vers 24 sagt. Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Hey, lieber bin ich ganz allein verkauert in einer Ecke, als mit so einem Wesen zusammenzuhocken. Sprüche 21, Vers 19. Besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen, als eine zänkische Frau und Verdruss zu haben. Nee, das gilt nur für Frauen. Sprüche 12, Vers 4, Conny, für dich. Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Du willst sicherstellen, ob du diese Frau heiraten willst oder lieber in die Wüste gehst. Nutze die Zeit in der Beziehung, wenn du deinen Partner kennenlernst und merkst, das ist der Richtige. Nutze diese Zeit miteinander, euch zu schleifen, euch kennenzulernen. Das ist die Phase, wo das geschehen kann, damit du sicherstellen kannst, dass die Wüste ein schlechterer Ort ist als später ein gemeinsames Haus. Hat die Bibel nur was für Frauen zu sagen? Lest mal das ganze Sprüchebuch, das ist hervorragend, ein Buch an die Söhne von Salomo. Es gibt viel mehr Anweisungen für die Söhne, aber die Lustigen sind an die Frauen. So, wir müssen ein bisschen vorankommen. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt. Nun geschieht es unweigerlich, dass ein intensives Kennenlernen auch Zweisamkeit mit sich bringt. Denn über solche Dinge zu verhandeln, muss man ja auch Zeit zu zweit haben. Man kann es ja nicht über tiefe Themen mit jedem Mann, der irgendwie da mit dabei ist, sprechen. Man hat Zweisamkeit und damit auch körperliche Nähe. Was bedeutet das für ein verliebtes Paar? Wie weit ist zu weit? Kennt ihr diese Frage? Wie weit darf ich eigentlich gehen? In den Ohren dieser Welt ist diese Frage völlig bekloppt. So eine Frage zu stellen, wie weit ist zu weit? Warum kommst du überhaupt mit so einem Gedanken? Junge Menschen sind dazu heutzutage angehalten, hey, habt sexuellen Kontakt, je früher, desto besser. Ihr könnt ja ein Kondom benutzen, dann ist alles safe. Wir werden über Sexualität, warum die Reinhaltung der Sexualität so wichtig ist, werden wir in einer zukünftigen Predigt nochmal sprechen, warum das auch Sinn macht, mit Sexualität zu warten. Aber in den Ohren dieser Welt ist diese Frage, wie weit ist zu weit, völlig unverständlich. Und das ist auch wenig überraschend. Wer in der Dunkelheit sitzt, hinterfragt in der Regel nicht seine Finsternis. Aber wer den Heiligen kennt, der sucht Heiligkeit. Wer das Licht in Person kennt, der möchte im Licht wandeln. Deswegen ist diese Frage, Herr, wie soll ich mich durch diese Beziehung navigieren? Was können wir miteinander teilen, was nicht? Das ist eine wichtige Frage. Zwei Verse, die gesunde Leitlinien markieren, aber keinen detaillierten Katalog darstellen. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist ein hartes Wort. Wir reden hier über eine heilige Angelegenheit. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Und in Galater 5, Vers 22 bis 23 wird die Frucht des Geistes beschrieben. Also das, was Gott in uns vervielfältigen möchte, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dort steht geschrieben, dass die Frucht des Geistes folgendes ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und zum Schluss Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung. Das gilt übrigens auch für Eheleute. Aber dazu werden wir noch zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, Sexualität in der Ehe. Enthaltsamkeit, die Ehe ehrbar halten. Das Ehebett soll unbefleckt sein. Die Integrität der heiligen Ehe, so wie Gott sie sich gedacht hat, soll nicht in Frage gestellt werden oder korrumpiert werden durch mein Verhalten. Wenn ich auf meine Taten, auf mein Agieren mit meinem Partner schaue, sieht man an unserem Miteinander, wie wir körperlich miteinander interagieren, sieht man daran, dass wir die Ehe heilig halten, ja oder nein. Und jetzt gibt es keinen Katalog, den du aufstellen kannst und sagen kannst, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Noch ein Beispiel. Ist es okay, seine Freundin zu umarmen? Natürlich. Darf ich meinen Freund küssen? Ja, schon. Aber beachte, du kannst jemanden umarmen
Und du kannst jemanden umarmen. Du kannst jemanden küssen. Und du kannst jemanden küssen. Jeder, der in einer Beziehung war, weiß, was ich meine. Ja, am Eingang, Conny, du bist mal wieder mein Opfer hier. Sie hat Begrüßung, du hast Begrüßungsdienst gehabt. Wir haben uns umarmt. Ich habe heute meine Frau auch umarmt. Ich verspreche euch, ich habe sie anders umarmt als Conny. Du hast gesehen, wie ich mir eine Frau umarmt habe. Und du weißt, machen wir uns nichts vor, wenn man körperlich nah ist, natürlich kann ich meine Freundin umarmen, aber ich kann jemanden auf eine Art und Weise umarmen, wo man weiß, das ist eine Umarmung, die schreit und lechzt und sehnt sich nicht nur nach einer Conny-Umarmung, sondern nach wesentlich mehr. Ich kann auch, gut, Bruderkuss ist jetzt ein schlechter Vergleich, ja, will ich auch hier gar nicht etablieren. Ja, ich kann meine Partnerin küssen. Ich glaube, das ist okay. Aber du weißt, wenn du deine Partnerin küsst, ob du sie küsst oder ob du sie küsst. Man kann Dinge in einer unterschiedlichen Intensität tun. Auch mit unterschiedlichen Signalen. Wenn man sich näher kennenlernt oder in der Ehe schon länger zusammen ist, dann wissen die Ehepartner voneinander ganz genau, wie die Signale zu deuten sind. Oh, jetzt küsst er mich auf diese Weise. Das will ich gerade gar nicht. Oh, jetzt umarmt er mich. Doch nicht jetzt! Wie kann man das wissen? Weil es gibt ein Umarmen und ein Umarmen. Es gibt ein Küssen und ein Küssen. Ihr versteht, was ich meine, oder? Lasst uns nicht irgendwie in so einen gesetzlichen Katalog kommen, so das darfst du nicht. Sondern wir brauchen einen reifen Umgang mit den Dingen, die wir tun. Und 2. Timotheus 2, Vers 22 sagt, fliehe vor den jugendlichen Begierden. Das heißt nicht, steiger dich hinein und bis zum letzten machst du dann Fullstop, lauf. Fliehen heißt das, was es bedeutet. Fliehen heißt, beide Beine in die Hand und los. Weg dort, weil du weißt, wohin das führt. Wenn ich so umarme, dann umarme ich gleich noch ganz anders. Ich bin dankbar, dass Gott meine Frau und mich bewahrt hat und wir mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Ehe gewartet haben. Aber es gab Situationen, wo ich im Nachhinein sagen würde, da hätte ich besser vor meiner Miriam weglaufen sollen, besser fliehen sollen. Es gibt einfach Dinge, wo man weiß, es führt zum Nächsten. Halleluja, der Herr hat bewahrt. Aber das Fliehen hätte noch besser ausgestaltet werden sollen. Jesus sagt, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Du weißt ganz genau, wann es zu einer Versuchung wird. Das weißt du, dann brauchst du auch keinen Lehrgang irgendwie, jetzt machen wir mal 1,5 Stunden Bibelstudium. Wie weit ist zu weit? Du weißt, was dich versucht. Fliehe. Lauf weg vor deiner Partnerin. Wayne Grudem schreibt, auch wenn es schwierig sein mag, müssen Paare vorsichtig sein, wenn es um die Intensität der körperlichen Intimität geht, die sie sich vor der Ehe erlauben. Wenn der Zweck ihrer Handlungen in erster Linie darin besteht, starke körperliche Begierden zu wecken, die vor der Ehe nicht erfüllt werden können, dann sind sie zu weit gegangen. Und weil ich glaube, dass Gott den Männern eine Führungsrolle in der Ehe gegeben hat, möchte ich die Männer herausfordern, in diesem Bereich Führung, Verantwortung und Respekt zu zeigen. Mit anderen Worten, in einer Dating-Beziehung vor der Ehe sollte der Mann die Hauptverantwortung dafür tragen, Grenzen zu ziehen, was den Umfang der körperlichen Zuneigung und Intimität des Paares betrifft. Jo, das ist mal ein deftiges Statement. Ich bin seiner Meinung. Bin seiner Meinung, dass Männer sich hierüber Gedanken machen sollten, weil Männer in der Regel diejenigen sind, die sich am allerwenigsten Gedanken darüber machen. Und Männer, habt Respekt vor eurer Partnerin, denn
Du solltest dir nicht vorwerfen lassen, dass du in einer Art und Weise mit deiner Partnerin interagiert hast, dass du sie bedrängt hast. Und wenn sie fromm und heilig und rein leben will, aber durch dein Verhalten mutwillig du sie zu etwas treibst, wo sie innerlich gegen ihr Gewissen schon handelt und im schlimmsten Fall gegen Gottes Wort, ganz eindeutig, dann bist du respektlos mit deiner Partnerin. Und das ist etwas, was schon 14, 15, 16, 17, 18-Jährige kultivieren sollten. Ich bin ein Junge, ich werde ein Mann und ich lerne Respekt zu haben vor dem anderen Geschlecht und ich lerne Verantwortung zu übernehmen, auch für meine Emotionen, für die Begierde, die in mir ist, dieses Feuer. Hey, ist alles gut, dass du ein Feuer hast in dir. Ja, es ist ein Motor, haben wir eben gerade gelernt, der in die Ehe mündet. Aber setze du Grenzen, die heilsam sind für dich und auch für deine Partnerin. Du begehrst schon ohnehin deine Frau oder deine Freundin. Tu also nichts, was dieses Begehren noch mehr zum Brennen bringt. Weil das Begehren ist schon so oder so da. Und das ist auch der Grund, warum wir als Gemeindeleitung das Zusammenziehen oder Zusammenleben vor der Ehe oder gemeinsame Urlaubsreisen zu zweit vor der Ehe völlig ablehnen. Christen sollten diese Dinge nicht tun. Sie sollten nicht vor der Ehe zusammenziehen. Sie sollten nicht vor der Ehe zu zweit irgendwo in den Urlaub fliegen, in ein Hotel buchen. Das ist etwas, was Ehepaare miteinander teilen. Du begibst dich zum einen in eine permanente Versuchungsspirale und belügst dich selbst, wenn du betest, Herr, führ mich nicht in Versuchung. Hallo, nächste Versuchung, ich bin da. Das funktioniert nicht, das ist das eine. Und zum Zweiten, du trägst ein unglaubwürdiges Zeugnis über die Heiligkeit der Ehe in die Welt. Wenn du mit jemandem zusammenziehst, wenn du in Urlaub mit deiner Angebeteten gehst, die ganze Welt weiß, was passiert. Da kannst du noch so fromm reden. Alle lesen das, was du tust und sie ziehen ihre Schlussfolgerungen daraus. Und wir sollten die Ehe besonders heutzutage heilig halten und dass wir an diesen Stellen nichts vor der Zeit tun. In Römer 13, Vers 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Du sollst nichts tun, um dein Fleisch noch mehr aufzuwecken. Das ist sowieso schon wach. Du musst dein Fleisch kreuzigen. Das Fleisch geht nicht von allein. Das Fleisch will auch nicht von alleine schlafen gehen. Du sollst dich noch überlegen, wie kann ich es noch mehr kitzeln, dass es wach wird? Treib nicht Vorsorge für das Fleisch. Mach dir noch mehr Gedanken. Wie kann ich mich noch in brenzlichere Situationen begeben? Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also leg ein Verhalten an den Tag, wo du weißt, okay, ich habe Gemeinschaft mit meiner Partnerin. Wir sind emotional und körperlich uns nah, aber nicht auf eine Art und Weise, dass die Versuchung schon gleich um die Ecke kommt und mich zu Fall bringt. Und niemand sollte dastehen und sagen, hey, wir sind willensstark. Diese Willensstarken, die alle verdammt und verurteilt haben, die vorehelichen Geschlechtsverkehr hatten und hier die Obermacker waren, auf dem Podest standen und die anderen verurteilt haben, selber sind sie zu Reihen gefallen, beim selben Wundern so klein. Sag nicht, dass du stark genug bist. Du hast keine Ahnung. Ich komme zum Schluss. Wenn wir das hier so lesen, könnte man sagen, oh, so ein enges Korsett. Ist das nicht wieder so eine tote Gesetzlichkeit? Prediger, ist das das, was du uns am Sonntagmorgen weitergeben möchtest? Nein, meine Freunde, das ist nicht Gesetzlichkeit. Das, ist, was ich eben gerade vorgelesen habe aus dem Römerbrief, das ist Jesus-Liebe. Das heißt, ihr treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, sondern zieh den Herrn Jesus Christus an. Halte dich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es geht darum, Jesus mehr zu gefallen, Jesus mehr zu suchen, seine Pläne zu akzeptieren für meine Liebesbeziehung, die ich jetzt habe, mich vorbereiten zu lassen für das, was Jesus tun möchte in dieser Beziehung und mich reinzuhalten für ihn, weil es ihn ehrt und seine Ehre vergrößert in dieser Welt, weil Menschen werden dich sehen, wie du agierst. Und sie werden sich kein Reim darauf machen können. Was tust du? Wie kannst du in dieser Zeit so leben? Bist du gesetzlich oder was? Nein, ich liebe Jesus. Ich vergöttere Jesus. Er ist mein Gott und König. Und deswegen tue ich nichts und will nichts tun über das, wo er sagt, tu es nicht. Ich habe das Wohl deiner Seele und auch deines Körpers im Sinn. Darum ist das, was wir heute besprechen, wie weit ist zu weit, ist keine gesetzliche Predigt, sondern eine Hingabe hin zu Jesus. Er hat uns gemacht und weiß, was gut für uns ist. Er kann die Grenzen abstecken, um zu wissen, wie kann Sexualität ihren Platz finden und auch florieren, gedeihen und intimer werden, gestärkt werden. Aber wenn wir diese Leitplanken verlassen, dann meinen wir, es besser zu wissen als Jesus, der doch die Weisheit in Person ist. Und darum möchte ich uns dazu ermutigen, besonders die, die gerade in einer Partnerschaft stecken, egal ob Teenie oder Erwachsener und wie alt du bist, dass wir uns auf Jesus konzentrieren und Jesus lebendig erhalten, auch in unserer Beziehung. Ich möchte zum Abschluss gerne beten, denn mancher hört das und wird sich sagen, ich sehe ein gewisses Ideal, was jetzt gezeichnet wurde. Ich habe dieses Ideal gar nicht erfüllt. Und jetzt fühle ich mich schuldig. Wisst ihr, dass wir einen Jesus haben, der gerne vergibt? Und manche Christen sind in Gemeinden, die sagen, Prediger, über einige Dinge, die du gesprochen hast, bin ich eklatant rübergelaufen. Ja, die rote Linie, die ist schon meilenweit hinter mir gewesen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir vor einigen Wochen über die unvergebbare Sünde gepredigt haben, oder? Und es ist nur eine. Und zwar den Heiligen Geist als Teufelszeug zu verlästern. Das heißt, für alle anderen Dinge ist ganz viel Raum für Vergebung. Deswegen möchte ich dir zusprechen. Dieses Wort heute setzt natürlich den Standard, den der Herr hat. Aber du, der du dich vielleicht wiederfindest in einer Situation, wo du denkst, Herr, ich habe deine Ordnungen nicht geachtet. Ich habe sie missachtet. Vergebung ist da. Erneuerung ist möglich. Und der Herr gibt seinen Heiligen Geist ganz besonders denen, die sich demütigen vor dem Herrn und sagen, Herr, ich möchte dich haben, ganz und gar. Lass uns beten. Herr, niemand in diesem Raum ist perfekt. Niemand in diesem Raum ist in sich selber heilig. Wir alle sind angewiesen auf dich. Und ich bitte dich jetzt besonders für diejenigen, die merken, Herr, ich war mit dir da nicht gut unterwegs. Ich habe mich versündigt, habe mich vergriffen, war vielleicht respektlos, habe Linien überschritten, habe Dinge mir genommen, die nicht mir gehörten. Und es tut mir leid. Herr, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du gerne vergibst und dass du Sünder liebst. Denn keine andere Spezies hast du, die du lieben könntest. Die Liebe am Kreuz von Golgatha dient nicht den Selbstgerechten, sondern es dient denen, die anerkennen, Herr, ich bin schuldig vor dir und ich brauche Reinigung. Ich brauche Befreiung. Bitte befreie mein Gewissen. Herr, ich bitte dich, dass du heute vergibst. Dass du Gewissen befreist und dass wir dich preisen können darüber, dass du auch unsere Missetaten, die Dinge, die wir falsch gemacht haben, die Dinge, die wir falsch eingeschätzt haben, egal ob aus Kenntnis oder Unkenntnis, dass du davon freisprichst heute und dass du uns mit dem Heiligen Geist erfüllst. Danke, Herr, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die danach fragen und nicht die bewiesen haben, dass sie es wert sind, sondern die, die danach fragen.
bitte dich, dass du uns mit dem Heiligen Geist erfüllst. Und dass du die Menschen, die gerade auch in dieser Herausforderung stehen, wie führe ich meine Beziehung zur Ehre Gottes, dass du anhand dieser Prinzipien ihnen hilfst, mit deiner Kraft in Heiligung zu leben. Und dass das eine Phase ist, eine Reise, die nicht einfach nur Schmerz ist, sondern auch Freude darüber, dich groß zu machen durch diese Kennenlernphase, die so spannend ist und auch herausfordernd. Ja, natürlich, auch die Ehe hat Herausforderungen. Aber in all diesen Dingen, in den guten und schwierigen Zeiten, wollen wir deinen Namen groß machen und bitten dich, dass du uns hilfst in unseren Situationen, dass du dich dadurch verherrlichst und du uns die Kraft gibst für die Herausforderungen, in denen wir stehen. Herr, wir wollen dich ehren mit unseren Beziehungen und wollen sehen, Herr, dass dadurch ein Licht leuchtet in dieser Region. Amen. Amen.